my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein, nein!
Fokus Südwest.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fokus Südwest auf Radio Störfunk. Im ersten Beitrag erfahren Sie heute in einem Interview mit Intendant Christoph Biermeier alles Wichtige über die kommende Saison der Haller Freilichtspiele. Im zweiten Beitrag hören Sie einen Mitschnitt der Eröffnungsrede von Robert Eickmeier auf der Vernissage der Ausstellung Color is Kitsch. Doch zunächst die Nachrichten. Künzelsau. Interkulturelle und sprachliche Weiterbildung ist für eine erfolgreiche Integration notwendige Voraussetzung. Um diese Aufgabe zielorientiert zu bewältigen, richten der Hohenlohe-Kreis und das Unternehmen Würth gemeinsam ein Integrationszentrum ein. Die nötigen Räumlichkeiten werden dem Landkreis mit den Räumlichkeiten der Akademie Würth am Firmensitz in Künzelsau zur Verfügung gestellt. Das gemeinsame Integrationszentrum von Würth und dem Hohenlohe-Kreis begrüßte kürzlich die ersten Flüchtlinge zum Sprachkurs Deutsch, der 320 Unterrichtseinheiten mit je 45 Minuten umfasst. Insgesamt 25 Asylbewerber kamen mit dem Bus nach Künzelsau-Geisbach. Neben Grundlagenkenntnissen in Deutsch findet die Sprachförderung Ergänzung in begleitenden Behördengängen oder beim Einkaufen. So erfährt die Sprachförderung eine konkrete Anwendung in die Praxis und die Flüchtlinge erhalten zeitgleich Hilfestellung und Unterstützung bei aktuellen Alltagsfragen. Ziel dieser Maßnahmen ist, die Integrationsarbeit so effektiv wie möglich zu gestalten, um den Flüchtlingen eine rasche Teilnahme an Gesellschaft und Arbeitsleben zu ermöglichen. In Kooperation mit mehreren Sprachkursträgern wie regionalen Volkshochschulen oder kirchlichen Organisationen werden verschiedene Maßnahmen zur Sprachförderung angeboten. Die Überführung in den Arbeitsmarkt, Praktikumsplätze oder die Suche nach einem Ausbildungsplatz. Derartige Fragen werden in Zusammenarbeit mit der Handwerkskammer, dem IHK, dem Jobcenter Hohenlohe-Kreis der Bundesagentur für Arbeit sowie der Arbeitsinitiative Hohenlohe-Kreis beantwortet. Weiter wird das Integrationszentrum eng mit der Kreisdiakonie, dem Caritas, dem DRK und weiteren freien Trägern zusammenarbeiten. Neben dem Integrationszentrum stellt das Unternehmen Würth dem Landkreis ein Gebäude in Kupferzell kostenfrei zur Verfügung, das für die Unterbringung von bis zu 50 Asylbewerbern und Flüchtlingen geeignet ist.
Schwäbisch Hall. Das Haller Globetheater wird 2016 zum letzten Mal in seiner bisherigen Form bespielt. Erbaut zum 75-jährigen Jubiläum der Freilichtspiele im Jahr 2000, nagt an ihm merklich der Zahn der Zeit. Die rechtlichen Vorgaben für einen dauerhaften Betrieb sind nicht erfüllt. Ob sich der runde Holzbau renovieren lässt oder einem Neubau weichen muss, wird derzeit geprüft. In der nächsten Saison wird es jedenfalls nur eingeschränkt nutzbar sein. So wird unter anderem der komplette zweite Rang gesperrt sein, was die Kapazität von 500 auf 370 Sitzplätze einschränken wird. Fest steht allerdings, dass für die Spielzeit 2017 eine Interimsspielstätte eingerichtet wird, bis es dann zur Saison 2018 wieder eine zweite dauerhafte Hauptspielstätte der Freilichtspiele Schwäbisch Hall geben wird. Dies hat der Gemeinderat beschlossen und damit ein deutliches Statement für die Theater- und Kulturstadt Schwäbisch Hall abgegeben. Die Suche nach einer neuen Intendanz verlaufe planmäßig, wusste Oberbürgermeister Hermann Josef Pellgrim bei der letzten Pressekonferenz zum Programm der nächsten Saison zu berichten. Die Bewerbungsfrist endet am 15. Dezember 2015. Man rechne mit etwa 30 bis 40 Bewerberinnen. Bis jetzt liegen 10 Bewerbungen vor. Eine Vorauswahl finde bereits Ende Januar statt. Hochkarätiger externer Sachverstand werde beratend hinzugezogen, ihre Unterstützung zugesagt haben Andreas Möhlich-Zepphauser, Intendant und Geschäftsführer der Festspiele Baden-Baden, Helga Rabel-Stadler, Präsidentin der Salzburger Festspiele und der Autor und Theaterfachmann Peter Turini. Im Gremium, das die Vorauswahl treffen wird, sind aus den Reihen des Kuratoriums Uta Rabe für den Gemeinderat der Stadt Schwäbisch Hall Ute Berger als Kulturbeauftragte der Stadt, Dr. Michael Schäfermeier als Leiter der ZAV Künstlervermittlung Stuttgart und Hermann Josef Pellgrim als erster Vorsitzender des Freilichtspielevereins vertreten. Das Kuratorium der Freilichtspiele in seiner Gesamtheit entscheidet dann im März, wer die Festspiele ab der Spielzeit 2017 führen wird.
Schwäbisch Hall. Der deutsch-französische Fernsehsender Arte dreht in Kooperation mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg, kurz RBB, Anfang Dezember einige Szenen zum Dokumentarfilm Die Neuerfindung der Welt in Schwäbisch Hall. Dieser Film ist eine sechsteilige Serie zum Thema 500 Jahre Reformation. Sie setzt an bei der alles umstürzenden Zeitwende um 1500 und untersucht deren Folgen bis heute. Am 4. und 8. Dezember 2015 werden der Unterwörth und das Grasbödele zum Schauplatz. Weitere Filmaufnahmen finden zudem auf der Komburg und im Hohenloher Freilandmuseum statt.
Seit der Pressekonferenz am 3. September steht fest, dass die kommende Spielzeit der Haller Freilichtspiele die letzte für Intendant Christoph Biermeier sein wird. Vorher soll aber auf die Rekordsaison 2015 mit 78.000 Besuchern noch eine gewaltige Saison 2016 folgen. Als Zitat »Feuerwerk zum Abschluss einer Intendantenzeit« beschrieb Oberbürgermeister Hermann Josef Pellgrim die kommende Spielzeit der Haller Freilichtspiele bei der Pressekonferenz zur Bekanntgabe des Spielplans. Mit annähernd 130 Vorstellungen von 8 verschiedenen Stücken auf der Großen Treppe und im Haller Globetheater und fast 400 Mitarbeitern wird die kommende Spielzeit ein gehöriges Stück Arbeit, aber mit Sicherheit auch ein großartiger Abschied, sowohl für den Intendanten als auch für das Globetheater. Aline Kinzi sprach für Focus Südwest mit Christoph Biermeier über die kommende Spielzeit, das Ende seiner Intendantentätigkeit und die letzte Saison der Zweitspielstätte auf der Kocherinsel. Außerdem gibt er einen Ausblick auf das Winterprogramm der Freilichtspiele.
Herr Biermeier, das Programm für die 91. Spielzeit der Haller Freilichtspiele steht. Es beinhaltet Klassiker, moderne Stücke, Kindertheater und Musical. Welche Stücke werden denn alles zu sehen sein?
Also wir fangen an mit dem modernen Klassiker des Familientheaters, Pippi Langstrumpf. Dann kommt Monsieur Ibrahim und die Blumen des Koran im Haller Globetheater. Dann kommt die große feierliche Eröffnung auf der großen Treppe mit Schillers Erstling, die Räuber. Weiter geht's dann mit Viel Lärm um nichts, wieder im Globetheater. Das ist eine Kooperation mit der Bremer Shakespeare Company, den Spezialisten für Shakespeare in Deutschland. Dann gehen wir wieder auf die Treppe und machen dann die Wiederaufnahme von der Tochter des Salzsieders, machen dann anschließend Jesus Christ, Lloyd Webbers berühmteste Rockoper auf der großen Treppe und enden dann mit der Wiederaufnahme von Stairways to Heaven auf der großen Treppe. Es wird dann noch einen Theaterspaziergang geben und viele, viele Programmpunkte mehr dann. Also es werden insgesamt um die 130 Veranstaltungen im hoffentlich sonnigen Sommer 2016.
Die Spielzeit steht ja unter dem Motto der Rebellen. Woher kam dieses Thema und warum haben Sie das ausgewählt?
Ach, wenn man sich jetzt mal die Welt anguckt, was da gerade im Moment los ist und wie viel Gewalt es hier gibt und wie viel gesellschaftliche Verwerfungen und wenn man dann irgendwie so merkt, wie sich so merkwürdige Widerstandsbewegungen da formieren, wie es immer mehr in die Gewalt geht, haben wir gedacht, da wollen wir einfach mal mit unseren bescheidenen theatralen Mitteln einfach auch etwas dagegen setzen. Also sozusagen nicht jetzt unbedingt die Stücke, die sozusagen vor Gewalt strotzen, sondern die einfach Mut machen. fürs Neue, die einen Aufbruch signalisieren und die zeigen, dass sozusagen es möglich ist, Verstellungen, Verkrustungen, vielleicht auch Feindschaft zu überwinden. Also sozusagen eine wirklich utopische Spielzeit, wenn Sie so wollen.
Für Sie persönlich ist es ja auch die letzte Spielzeit. Worauf freuen Sie sich da zum Abschluss nochmal am meisten oder wo wollen Sie Ihren persönlichen Abschied setzen?
Ach, ich freue mich wie jedes Jahr auf die vielen, vielen Menschen, die aus allen Theaterkontinenten hierher kommen, um dann so eine kleine Heimat für ein paar Monate hier zu finden. Ich habe mir vorgenommen, ich werde 2 Stücke inszenieren in der nächsten Spielzeit, 1 im Globetheater und 1 auf der Großen Treppe, um sozusagen nochmal so aktiv Abschied zu nehmen von den beiden Hauptspielstätten.
Es ist ja nicht nur für Sie die letzte Spielzeit, sondern auch für das Globetheater. In dieser Saison darf es nochmal bespielt werden. Was ist da besonders in diesem Jahr?
Ja, das gibt ja jetzt schon länger, so seit fast 2 Jahren gibt es jetzt die Diskussion um den Nachfolgebau für dieses Haller Globetheater, das einfach in die Jahre gekommen. So wie es jetzt dasteht, geht es einfach nicht mehr weiter damit. Also wir haben auch, damit wir die nächste Spielzeit überhaupt noch spielen können, relativ harte Auflagen vom Baurechtsamt bekommen, müssen einen 5-stelligen Betrag investieren, damit wir das wieder so spieltauglich irgendwie bekommen, dass es einfach wirklich mit allem Komfort und mit aller Sicherheit irgendwie zu bespielen ist. Es hat allerdings zur Folge, dass wir viel weniger Zuschauer haben werden. 1/3 der Zuschauerplätze werden wegfallen und das würden wir mit Sicherheit in der Schauspielbilanz, also in der Zuschauerbilanz am Ende der Saison 2016 dann auch zu spüren bekommen. Wir hoffen, dass wir das über die große Treppe kompensieren können, aber sicher ist das nicht. Also so mehr als 370 Plätze wird es nicht mehr geben, statt der 570 diesmal waren. Ne?
Bevor es losgeht mit der Freilichtsaison, kommt ja auch noch das Winterprogramm. Was erwartet die Zuschauer denn da?
Das Winterprogramm ist überschrieben, Theater für Zeitgenossinnen. Da zeigen wir Produktionen, die Akteure, die im Sommer hier bei uns sind, irgendwo in Deutschland, in Berlin, Hamburg, Frankfurt, wo auch immer, erarbeitet haben und die kommen dann als Gastspiel hierher. Und das ist auch ein ganz schöner Mix aus Tanztheater und hauptsächlich zeitgenössischem Theater. Es sind ein paar Uraufführungen dabei, zum Beispiel von Christoph Schüchner und Mareile Meitzner, die auf den Spuren ihrer Familiengeschichte so Generation für Generation zurückwandern, viel Musik dabei haben und überraschende Sachen von Familiengeschichten aufdecken. Und das ist eigentlich auch mal ganz interessant für jeden von den Menschen jetzt hier zuhören, mal einfach ein paar Generationen zurückzugehen und da mal so Revue passieren zu lassen, was man in seiner Familie vielleicht für bunte Vögel hatte, vielleicht schwarze Schafe und so. Man ist in der Regel total erstaunt, wie vielschichtig und interessant die eigene Familiengeschichte ist. Dann gibt's aber natürlich auch wieder ein Tanztheater von der Görlitzer Tanztheaterkompanie. Marco Weigert und Dan Pelleck sind ja seit Jahren hier bei uns Tänzer. Und die haben eine sensationelle Tanzkompanie da aufgebaut und die kommt mit 9 Choreografien zur Musik von Philipp Glass.
Das eine Stück des Winterprogramms ist ja vielleicht auch ganz interessant hier für Schwäbisch Hall im Speziellen. Pressewesen live thematisiert das Haller Tagblatt. Vielleicht können Sie da noch mal kurz was zu sagen.
Also wir haben ja 2 Jugendclubs und seit letztem Jahr auch ein Bürgertheater. Und diese 3 Theater haben wir jetzt zu einem zusammengeführt und dadurch ist ein Gesamtdurchschnitt oder so ein Querschnitt der Schwäbisch-Haller Bevölkerung entstanden. Und dann haben wir uns überlegt, dann machen wir auch ein Stück über Schwäbisch Hall, über das Leben hier, über die Befindlichkeiten, über die Freuden und Nöte, über die Sorgen und den Ärger und aber auch über die Schönheit dieser Stadt. Und was gäbe es da ein besseres Zeugnis dafür als die Tageszeitung, das Haller Tagblatt und vielleicht auch die Geildorfer Rundschau oder das Hohenloher Tagblatt. Und aufgrund dieser Presseartikel, die werden dramatisiert und daraus entsteht ein Theaterstück. Also richtig ein Zeitungsdrama, wenn man so will.
Soweit der Intendant der Haller Freilichtspiele Christoph Biermeier zum Winterprogramm 2015-2016. We'll be right back.
I could guard in the dark, I see you calling my name. I hear you shouting, hear you calling, but it's not the same. Every word that you are throwing right into my back doesn't matter to me, cause I'm keeping my track. Let me go, let me go, let me go. Stop talking, let me go. And that from the start, it is nice to see you shouting out for throwing me out. No excuses, but this time it's gonna be the last. Let me go, let me go, let me go. Oh, baby, let me go. After leaving your place, this road will lead me somewhere I don't really know. But it's someone always takes my name somehow. Let me go, let me go, let me go. Stop shouting, let me go, let me go, let me go, let me go.
Malen ist Silber. So sieht es zumindest der Pforzheimer Künstler Alfred Müller. Seine Bilder übersprüht er ganzflächig mit silberner Farbe. Übrig bleiben die Strukturen des Bildes ähnlich einer Röntgenaufnahme. Auf der Vernissage der Ausstellung mit dem passenden Titel »Color is Kitsch« hielt der Philosoph Robert Eickmeier die Einführungsrede. Miro Ruff hat sie für Focus Südwest aufgezeichnet.
Ja, schönen guten Abend. Ich habe gehört, ich bin als Philosoph angekündigt. Philosophen geht es immer ums Ganze. Also ich versuche so eine Art Ontologie des Alfred Müller, könnte man sagen, einen Rundumschlag, je nachdem, wie man es macht. Ich greife auf einen Text zurück, den ich vor längerer Zeit schon mal geschrieben habe zum Werk von Alfred, was ich auch schon länger verfolge, mit großem Interesse. Da sind teilweise Bilder dabei, die heute Abend hier gezeigt werden. Wie gesagt, es geht ein bisschen um die Gesamtstoßrichtung, würde ich fast sagen, im Werk von Alfred Müller, aber ich werde dann selbstverständlich auch auf die neuen Bilder eingehen und auf das, was in dem Schloss kommen wird. Also da werde ich auch noch ein bisschen was zu sagen. Ausgehen möchte ich aber von der Sentenz oder von dem Aperçu von Georg Baselitz, Lehrer von Alfred Müller, der mal den schönen Satz gesagt hat, gute Bilder brauchen keine Rahmen. Mein Text trägt den Titel Jacke wie Hose, Alfred Müllers Jockey Club. Jacke wie Hose geht auf das 17. Jahrhundert zurück, als es noch nicht üblich war, eine Jacke und die dazugehörige Hose aus dem gleichen Stoff herzustellen. Als findige Schneider dazu übergingen, beides aus dem gleichen Tuch zu fertigen, benutzten sie den Ausdruck Jacke wie Hose für diese Innovation. Jacke wie Hose mag sich auch Karl Friedrich Schinkel gedacht haben, als er von 1827 bis 1830 für eine Reihe von Gemälden, die später sein altes Museum in Berlin zieren sollten, gut 600 Bilderrahmen entwarf und anfertigen ließ. Schinkel hätte also Georg Baselitz puristischem Diktum vom Wert der rahmenlosen Bilder vehement widersprochen und damit selbstverständlich einer langen Tradition, die nicht zuletzt oder wie so häufig auf den Philosophen Immanuel Kant zurückgeführt werden kann. Baselitz' Kritik, gute Bilder brauchen keine Rahmen, die er gern im Rahmen seiner Lehrverpflichtung zum Besten zu geben pflegte, wird demnach bereits Ende des 18. Jahrhunderts in Kants Kritik der Urteilskraft formuliert, wenn auch etwas komplizierter. Variantenreich gehört sie bis heute als berühmt-berüchtigte Kommentarbedürftigkeit zum Standardrepertoire der Kritik an der modernen Kunst, die einfach nicht das sage, was sie zu sagen habe, sondern hierzu die Schützenhilfe des Kunstkommentators benötigt. Nun verweisen gerade zeitgenössische Vertreter dieser Zunft darauf, dass gute Kunst eigentlich ohne Kommentar überhaupt nicht zu haben ist. Im öffentlichen Raum, wie zum Beispiel in einem Museum, wirken Bilder ohne Text, ich zitiere, schutzlos und peinlich wie ein nackter Mensch im öffentlichen Raum. Zumindest brauchen die Bilder einen textuellen Bikini in Form einer Unterschrift mit dem Namen des Künstlers oder dem Titel des Bildes. Dieser Titel kann im schlimmsten Fall oben ohne, das heißt ohne Titel lauten. Zitat Ende. Boris Groys übrigens. Diese schützenden Textkleider, so der Autor weiter, dürfen ja nicht zu verständlich sein, sondern je hermetischer, desto besser, denn dann schützen sie das Kunstwerk erst richtig vor seiner peinlichen Entblößung. Gute Bilder brauchen gute Rahmen, das wusste bereits Schinkel, als er die aufwendigen Bilderrahmen für die Gemäldegalerie raffiniert auf die Inhalte der jeweiligen Bilder abstimmte und ihnen somit einen doppelten Boden verpasste. Findige Zeitgenossen werden bemerken, dass selbst das Museum oder die Wand, an der solch schnörkellos gute Bilder hängen, bereits eine zum Teil aufwendige Verzierung des Bildes darstellen, auf die auch Georg Baselitz nur sehr ungern verzichten würde. Nun reicht es sicherlich nicht aus, andere Philosophen oder Bilder vom Kopf auf die Füße zu stellen, um diese rätselhafte Verbindung von Bild und Rahmen zu erkennen. Das hieße ja Jacke wie Hose, sondern man muss den Paradigmenwechsel von Identität auf Differenz bemerken, den unsere Kultur spätestens seit der Mitte des 20. Jahrhunderts vollzogen hat. Jacke ist nicht Hose, meint zwar auch Jacques Derrida, aber man sollte zumindest das Kleingedruckte lesen, was er dann ja auch in seiner Lektüre der Kritik der Urteilskraft getan hat, als er unter anderem deren Fußnoten sorgfältig untersuchte. Da, wo Kant Goldrahmen, bunte Beschichtungen, jede Form von Zierat aus dem schönen Werk ausschließen will, erkennt Derrida, dass der Rahmen, das Paragon, unerlässlich für das gute Bild das Ergon ist. Ich zitiere aus Derrida: Ein Paragon tritt dem Ergon, der gemachten Arbeit der Tatsache, dem Werk entgegen, zur Seite und zu ihm hinzu. Aber es fällt nicht beiseite, es berührt und wirkt von einem bestimmten Außen her im Inneren des Verfahrens mit. Weder einfach außen noch einfach innen, wie eine Nebensache, die man verpflichtet ist, am Rande an Bord aufzunehmen. Zitat Ende. Ergo, gute Bilder brauchen einen Rahmen, mag sich Alfred Müller gedacht haben, als er als ungelehriger Schüler von Georg Baselitz die Rahmen seiner Bilder mit Sätzen wie »Moderne Kunst war kommentarbedürftig, außer den Beteiligten gab es kein Publikum« oder »Der Rahmen war die Bedeutung, bedeutende Kunstwerke fielen aus dem Rahmen« oder noch eins »Der Rahmen erhöhte die Illusion, der edle Schein blendete die Betrachter« aufwendig zu verzieren begann. Mochten Baselitz Skandalbilder wie die Große nach dem Eimer oder der nackte Mann Anfang der 1960er Jahre noch als unsittlich gelten, lösen solche Bilder oder Performances von nackten, teils onanierenden Künstlern heutzutage beim aufgeklärten Betrachter eben nur noch peinliche Berührung aus. Eigentlich hatte mit Alfred Müller Anfang der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts gleich eine ganze Schar junger Künstler an ihren Arbeiten begonnen, den Kontext der Kunst zu thematisieren. Müller wohnte und arbeitete damals in Berlin und erlebte, wie eine Generation von Akteuren des Kunstmilieus aus dem alten, rahmenlosen Berlin von Baselitz, Immendorf, Penck und Co. die neue Kunsthauptstadt machten. Vom Rahmen zum Bikini ist es nur ein kleiner Schritt. Als 1992 das Künstlerduo Gilbert und George nach Stuttgart kommt, wie immer in Businessanzügen, Jacke wie Hose, lässt sich Müller eine weiße Unterhose der Marke Jockey, die er zuvor gekauft hatte, signieren und posiert mit beiden in übergroßem T-Shirt und weißer Schlaghose für ein gemeinsames Foto. Später wird er nach diesem Foto eine Zeichnung fertigen, bei der er dem Duo die Hosen ausgezogen hat, sodass man deren Geschlechtsteile bei näherer Betrachtung unter der Anzugjacke hervorlugen sieht. Im Gepäck von Ute Meter-Bauer, der damaligen Leiterin des Künstlerhauses Stuttgart, gelangt ein T-Shirt als Geschenk nach London, worauf sich Gilbert und George brav bedankten. Sehr schnell begannen die jungen Künstler und Kuratoren, geschult durch Vorbilder wie Martin Kippenberger, Albert Oehlen, Werner Büttler in Deutschland oder eben Gilbert und George in England, selbst die Mode für ihre Werke zu schneidern, nicht nur textuelle Bikinis und Slips, sondern gleich ganze Anzüge und Kleider. Gleichzeitig erkannte man, dass sich auch die Idee des nackten, peinlichen Kunstwerks im öffentlichen Raum strategisch gut vermarkten ließ. Hier war es vor allen Dingen eine Reihe von jungen Künstlern, die rückwirkend mit dem Akronym YBA, Young British Artists, bedacht wurden, die diesen Raum der Peinlichkeit ausloteten. Vor allem natürlich Tracy Emin mit ihren Arbeiten Everyone I've Ever Slept With und My Bed. Vielleicht noch Jake Dennis Chapman könnte man auch noch erwähnen, die in diese Richtung gingen. Kurz nachdem Alfred Müller, Gilbert und George das T-Shirt und Unterhose geschickt hatte, begannen die beiden selbst, die Hüllen fallen zu lassen. Auf einer der großen Fotomontagen der Serie The Naked Chick Pictures sieht man das Duo nackt, wie sie sich gerade die weißen Unterhosen herunterziehen und ihr Geschlecht entblößen oder von hinten am Po kratzen. Es ist das Banale dieser Bilder, das Tabubrecher vom Typ Baselitz, das Fürchten lehrt. Unterdessen malt Alfred Müller Bilder, auf denen er stehend in ein Pissoir uriniert und so einem anderen großen Tabubrecher zitiert. Allerdings kann hier von Vatermord kaum noch die Rede sein, wie ihn beispielsweise drei Künstler 1965 in ihrem Gemälde Das tragische Ende von Marcel Duchamp inszenierten. Müllers Triumph besteht, wie in Mark Tenzis Triumph over Mastery, hier sieht man einen auf einer Leiter stehenden Anstreicher, der ein Michelangelo-Gemälde übermalt. Müllers Triumph besteht im banalen Akt der Neugrundierung eines vor ihm auf dem Tisch liegenden Bildes von Jörg Immendorf aus dem Jahr 1972. Die Arbeit sieht man oben bei den Zeichnungen übrigens direkt hier auf der Seite links. Die Vorlage entstammte einer Fotoserie, die er einige Jahre zuvor beim Besuch von Georg Baselitz auf dessen Schloss in Derneburg aufgenommen hat. Der Siegeszug des Peinlichen und Banalen wird durch keinen anderen Künstler unserer Zeit besser verkörpert als durch Jeff Koons. Natürlich wären Arbeiten wie die von Koons ohne den Namen des Vaters Duchamp nicht denkbar, aber auch Jeff Koons wird dem Vorbild untreu, wenn er seine banalen Readymades, Nippes und Kitschfigürchen in Edelstahl gießen lässt. Gebürstet oder unpoliert ist Edelstahl Luxus fürs Proletariat. Banale Alltagsgegenstände werden durch Versilberung zu allerdings proletarischen Kunstwerken aufgewertet, wie umgekehrt natürlich auch wertvolle Kunstwerke, wie beispielsweise die Statuen aus der Serie Statuary, zu proletarischen Nippes abgewertet werden. Eine ähnliche Strategie, wie sie Jeff Koons beginnend mit den Arbeiten der Werkgruppe Luxury and Degradation seit der Mitte der 1980er Jahre anwendet, wurde auch von Alfred Müller gegen Ende des Jahrzehnts eingesetzt, als er damit begann, seine gerahmten Bilder mit Silberfarbe zu überstreichen. Koons versilberte Readymades finden später Einzug in Müllers Gemälde, die jetzt ohne Rahmen auskommen. Die neue Werkgruppe, die wir heute Abend hier sehen, großformatiger Silberbilder, die in dieser Ausstellung gezeigt werden, verzichtet auf die textuellen Rahmen, wobei der Titel »Color is Kitsch« durchaus noch zum Bikini-Atoll gehört. Diese Bilder sind deshalb noch lange nicht nackt, denn im Gegensatz zu früheren Übermalungen oder besser gesagt Übersprühungen, bei denen das ikonoklastische Moment überwiegen dürfte, sind die teils sehr farbigen Untermalungen hier stellenweise kalkuliert vorgenommen worden. Wie bei Silver Surfer, einem der Superhelden aus den Marvel-Comics, sind die Körper der Bilder mit einer dünnen, silbernen Haut überzogen, die je nach Fettgehalt der unterliegenden Farbschicht mal matt, mal glänzend oder sogar irisierend wirkt. Trotz dieser visuellen Effekte und Reize kann man die Banalität des Vorgangs nicht leugnen. Fast schon serienmäßig übersprüht Müller seine Bilder und denkt auch schon an die Innovation einer zeitsparenden, motorbetriebenen Rückenspritze, wie man sie aus dem Weinbau kennt.
Soweit der Mitschnitt der Eröffnungsrede von Robert Eickmeyer auf der Vernissage der Ausstellung Color is Kitsch. Die vollständige Rede finden Sie unter störfunk.de in der Kategorie Fokus Südwest. Das war Fokus Südwest auf Radio Störfunk. Redaktion und Moderation Ralf Snorawa, Merle Flachsbart, Miro Ruff und Aline Kinzi.
Alle Meldungen zum Nachlesen und alle Beiträge zum Nachhören auf störfunk.de.